Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge dieses Podcasts, in dem es um gute Rezepte, ungewöhnliches Essen und viele, viele Kochbücher geht. Mein Name ist Maike von Galen, ich bin Food-Journalistin und Kochbuch-Fan, seit ich auf den Valentinas-Blog gestoßen bin und Katharina Höhm kennengelernt habe.
Ich bin Katharina Höhm, Chefredakteurin von dem Blog Valentinas Best of Cookbooks. Wir sind ein Team von 16 Rezensentinnen, zu denen auch du gehörst, liebe Maike, die Valentinen. Neben dem Blog, auf dem täglich Neues live geht, gebe ich einen sehr beliebten Newsletter heraus und jetzt gibt es auch diesen Podcast. Ich freue mich sehr auf diese neue Folge.
Valentinas Best of Cookbooks, der Podcast von und mit Katharina Höhnk und Maike von Galen.
Katharina, was hast du am Wochenende gekocht?
Was habe ich am Wochenende gekocht? Aktuell rezensiere ich ja ein griechisches Kochbuch und zwar heißt das Hellas, die Seele Griechenlands in 80 Rezepten. Ich muss zugeben, bei dem Thema Griechenland geht immer mein Herz auf als Jugendliche und auch später war ich häufig im Frühjahr mit meinen Eltern in Griechenland. Wir sind da immer von antiker Stätte zu antiker Stätte gefahren und haben zwischendrin einfach sehr, sehr gut gegessen. Und ich habe da einfach solche richtigen Erlebnisse, der erste griechische Joghurt mit Honig, Souvlaki und so weiter. Also, deswegen habe ich mir dieses Kochbuch geschnappt und es ist ein bisschen verdreht, weil die Autorin ist eine Französin, die in Frankreich ein Restaurant hat, in Paris genauer gesagt, deren Mann Grieche ist und auf diese Weise ist sie ab 2011, hat sie die griechische Küche kennengelernt. Und daraus habe ich, die Rezepte sind eher großzügig, man muss ein bisschen drüber hinweg kochen, worauf wir ja später nochmal zu sprechen kommen. Und ich habe das Rezept ausprobiert, Feta Psyti im Ofen gebackener Schafskäse. Und das klingt total simpel. Also es werden Tomaten und Paprikaschote geschnippelt, klein gemacht, Feta wird in die Mitte gelegt, dann kommt noch ein bisschen Oregano und frische Kräuter dazu und dann kommt es ab in den Ofen für nur, ich habe gestaunt, 10 Minuten. Ich dachte halt, da kommt sehr rohes Gemüse raus und ein noch kühler Feta, aber nein, es war wirklich interessant, weil der Zauber in diesem Rezept liegt darin, dass der Feta einfach wieder seine Konsistenz mit etwas Wärme verändert. Und 10 Minuten reichen dem bei 180 Grad und er wird weich, er wird aromatisch. Und wir haben das natürlich mit bestem Olivenöl. Natürlich gute Zutaten sind elementar. Aber das Gericht ist am Ende größer als die Summe der Zutaten. Also ein ganz zauberhaftes kleines Gericht, was man wirklich schnell aus der Hüfte kochen kann sozusagen.
Das klingt gut. Das klingt wie was, was ich tatsächlich vor so einem Jahr ganz viel bei Instagram gesehen habe. Da gab es so ein Rezept, was glaube ich auch tatsächlich dann irgendwann jeder gekocht hat. Einfach in so einer Auflaufform auch einen Batzen Feta und so ein bisschen Tomaten. Und dann haben die das im Ofen gemacht und haben dann nachher frische Pasta drunter gerührt. Und dann wurde der Feta so cremig unter die Pasta drunter gemacht. Das hatte ich damals auch mal ausprobiert. Das ist wirklich sehr, sehr lecker. Aber welchen Feta nutzt du da?
Ja, das ist interessant. Ich habe mir erst, als ich dieses Kochbuch in mir sozusagen vorgenommen habe, habe ich erstmal bei mir hier, ich habe hier einen sehr großen Supermarkt, der ist wirklich ausgezeichnet, auch wenn ich, wohne ja jetzt auf dem Land, nicht mehr diese tollen kleinen Feinkostläden habe, habe ich alle Marken mal durchprobiert und habe dann eine entdeckt, die wirklich so war, wie ich das auch eben in Erinnerung habe. Wir kommen ja auf diese Master-Geschmackserlebnisse zurück. Also natürlich echter Feta, aber die halt auch eine Milde haben und nicht diese starke Säure. Ich finde, er darf nicht zu säuerlich sein und aber doch diesen ganz eigenen Feta-Geschmack, mild und cremig, so ein bisschen in der Konsistenz. Er darf auch nicht zu bröckelig sein. Danach habe ich gesucht und den habe ich auch gefunden. Jetzt schaue ich nochmal rein. Ich habe das natürlich gleich in unserem Valentin-Chat geteilt, meine Geschmackstest. Genau, es ist der griechische Feta aus Schafs- und mit Ziegenmilch und zwar Islos heißt die Marke, genau, wurde auch mehrfach prämiert, hat auch eine Ursprungsbezeichnung, wird in Epirus in Griechenland hergestellt und hat auch irgendein Award gewonnen. Also ein wirklich guter, guter Schafskäse.
Super, können wir ja auch mal mit in die Shownotes aufnehmen als Tipp. Ich brauche tatsächlich auch noch einen anderen Tipp von dir in Sachen Feta. Wir essen das total gerne, vor allem in Salat, aber meistens dann nicht in den ganzen Block, sondern so einen halben oder so. Wie bewahrst du Feta gut auf, damit er nicht schon nach 2 Tagen komplett nach Ziege schmeckt? Also mir geht es immer so, ich packe den dann immer nochmal ab und packe den in den Kühlschrank, aber der wird einfach ganz schnell so sehr, sehr intensiv im Geschmack. Hast du da irgendeinen Trick, wie man den besser verwahren kann?
Nee, also leider auch nicht richtig. Also ich habe ja, bei mir kommt ja alles in meine Weggläser. Ich habe ja 100 Weggläser in allen Größen mit dem Frischhaltedeckel und ich tue alles da rein. Und es geht also beim Käse in dem Fall halt mit der Lake natürlich. Die Lake sollte man irgendwie retten und den Käse da reintun. Aber es ist genau wie du sagst, Feta muss relativ schnell verbraucht werden, finde ich auch. Aber es ist ja interessant, dass ihr so viel Feta esst. Mögen das die Kinder auch?
Nee, die Kinder nicht. Das ist tatsächlich was, was wir dann immer noch mal extra für uns drauf machen. Aber ich mag das super gern. Ich mag es auch auf Pasta gern. Manchmal eben alternativ zu Parmesan, wenn man da noch mal... Ja, ich mag diese sowohl die Konsistenz total gerne, und zwar roh wie gebacken. Es hat ja schon eben wie dieses Herbe. Ich mag Schafs- und Ziegenmilch total gerne. Lieber noch als Kuhmilch, wenn es dann nicht zu intensiv wird. Und das ist eben genau das, wenn du ihn länger liegen lässt, dann ist es irgendwann so starker Eigengeschmack. Ich weiß auch nicht, ob es dann gebacken besser ginge als roh, aber dann roh auf Salat ist er mir oft einfach zu intensiv.
Ich finde, bei Käse ist ja immer wieder eine sehr interessante Sache. Man unterschätzt das immer beim Käse. Ich hatte auch letztes Jahr ein anderes französisches Kochbuch mit Quiche. Und da war verschiedene Quiche mit Reblochon und so weiter, dass man halt den Käse ja immer wirklich als Geschmacksträger für Gerichte fundamental unterscheiden muss im kalten Zustand und dann halt im warmen Zustand entfalten sie einfach nochmal was ganz anderes, einfach ihren ganzen Aroma, diese Cremigkeit. Und beim Feta ist es auch irgendwie, ist es halt wirklich fast ein anderer Käse, könnte man sagen. Womit wir halt bei unserem Rezept des Tages wären.
Das Rezept.
Ja, unser heutiges Rezept duftet mir hier schon die ganze Zeit entgegen. Wir nehmen relativ früh heute auf, insofern noch eine etwas ungewöhnliche Zeit für dieses Rezept. Aber Katharina, was haben wir da jetzt heute uns vorgenommen?
Ja, wir haben ein ganz tolles Rezept, ein spannend klingendes Rezept uns ausgesucht, und zwar gebratener Chicorée mit Pekannüssen und Blauschimmelkäse und Rosinen, die mit Zimt und Kardamom vorab ein bisschen in Essig eingekocht und eingelegt wurden sozusagen. Also sehr ungewöhnlich. Das Rezept stammt von der Tanja Granditz, ist eine der besten Köchinnen der Schweiz, kommt aus Deutschland eigentlich. Sie kocht im Restaurant Stucki in Basel und ist einer der außergewöhnlichen Köchinnen auch der vegetarischen Küche. Genau, und entdeckt hatte das Rezept unsere Christiane Schwert, die Valentine ist und immer auf der Suche ist nach Rezeptperlen. Genau, das ist das Rezept.
Ja, dann probieren wir das doch mal. Heute mal ausnahmsweise mit Messer und Gabel, ist auch eine Premiere. Oh, ist das köstlich. Sehr, sehr lecker.
Toll. Kann gar nicht mehr aufhören. Erstaunlich ist, ich hatte ja vorhin noch Sorge, dass der Essig zu penetrant wird, weil er ja eben viel Essig reinkommt und so. Obwohl man sagen muss, Essig und Ahornsirup 1:1. Aber jetzt ist es bei dir auch so, ist dieses, er hat überhaupt keine Schärfe mehr, der Essig.
Nein, gar nicht. Er ist super schön eingebunden. Man hat diese knackigen Nüsse, ja, diese cremigen Blauschimmelkäse, dann den noch leicht bitteren Chicorée, der aber ja schon ein bisschen süßlich durch den Ahornsirup ist. Und diese Rosinen sind ja wirklich der Knaller.
Wirklich in alle Richtungen. Es ist halt, also dieses Gericht hat Charakter mit diesen intensiven Geschmäckern und diesen Crunch. Und also es ist im Grunde die gesamte Spannbreite da, die halt ein Rezept spannend macht. Sehr lecker.
Und das innerhalb von wenigen Minuten hergestellt. Also die Rosinen, da bin ich froh, dass ich gestern diesmal, ich habe gestern schon aufs Rezept geguckt und habe gesehen, dass die eben eingelegt werden sollen. Aber auch das ist jetzt überhaupt nicht anstrengend oder so, sondern man kocht die kurz mit Essig auf. Da kommt eine Zimtstange dazu. Und eben diese Kardamomkapseln, das gibt einen Wahnsinnsduft schon, finde ich. Also Kardamom ist ja sowieso so ein Zaubergewürz einfach. Und dann kann man die im Kühlschrank, glaube ich, auch noch relativ lange aufbewahren. Ne? Also die habe ich jetzt in einem Glas da stehen. Ich glaube, dass man da so einiges wahrscheinlich, und sei es, wenn man das einfach abends zum Käse noch dazustellt, könnte ich mir auch das total gut vorstellen. Und dann musste man ja im Prinzip jetzt nur den Chicorée braten und eben mit Ahornsirup ablöschen. Und dann so ein bisschen alles schön darüber streuen.
Was ich sehr interessant finde, ich finde, dieses Rezept steht auch sehr für die Tanja Granditz, die halt, ihre Bücher sind ja wirkliche Abenteuer, weil zum Beispiel hier eben auch mit den Rosinen, mit dem Kardamom und Zimt, das sind so erstmal Sachen, auch als routinierte Köchin liegt das irgendwie nicht sehr nah. Ne? Man muss dann das einfach mal probieren und machen. Ja, und dann ist es einfach, führt es wirklich geschmacklich zu nochmal einem anderen Schritt. Ganz toll.
Absolut. Ich habe bislang noch keins ihrer Kochbücher, aber schon oft davor gestanden und gedacht, ach Mensch, das fehlt mir noch in meiner Sammlung. Und ich glaube, ja, dass sie ja ganz, also sie hat ja, glaube ich, mittlerweile eine ganze Reihe an Kochbüchern und auch eigentlich fast immer Gemüse im Mittelpunkt, oder?
Ja, genau. Also sie kommt eigentlich, sie steht vor allem, ist bekannt für ihren Einsatz von Gewürzen und Aromen und hat jetzt so eine ganze Serie von Kochbüchern, wo das Gemüse im Vordergrund steht, was ich total spannend finde, weil das ist ja einfach so ein Trend, der hat in den 10er Jahren eigentlich begonnen, dass der Fokus sich im Grunde von Fleisch und Fisch weg auf das Gemüse sehr konzentriert hat. Wir wissen alle, warum. Das ist wichtig und das ist eine sehr spannende Entwicklung, fand ich, weil auch, also auch aus kulinarischer Sicht, man könnte auch sagen, es gibt ein Kochbuch, das diese Entwicklung so richtig eröffnet hat und das ist natürlich von Jotan Ottolenghi Plenty. Das ist 2011 erschienen. Auf Deutsch heißt es genussvoll vegetarisch und das hat einfach irgendwie Gemüse nochmal völlig neu präsentiert. Das war irre damals. Und dann folgten ganz viele sehr, sehr gute Kochbücher, die auch in diese Richtung gingen. Da kam Lola Cucina Verde von Carlo Bernasconi, inzwischen leider verstorben. Katharina Seiser und ihre vegetarische, sehr, sehr gute Reihe. Und auch dieses Buch Schon immer vegan. Tender von Nigel Slater. Anna Jones und so weiter. Also viele, viele sehr gute Autorinnen, die die Küche neu präsentiert haben. Weil das Interessante an einer gemüsefokussierten Küche ist, also es erfordert von den Köchinnen mehr Know-how beim Kochen eigentlich. Fleisch kannst du ja, oder Fisch, ne, das geht recht einfach, das musst du gut würzen, aber da hast du halt was Sättigendes und bei Gemüse geht es halt viel mehr um Aromenkontraste, Zubereitung, Würzung und das ist halt eben das Spannende und deswegen muss man da eigentlich als Köchin auch sich mehr sozusagen auf diese Küche nochmal einlassen und auch lernen eben, was natürlich für Leute, die Kochen als Abenteuer ansehen, natürlich ein leichtes ist. Wie ist es bei dir? Wie hat sich das bei dir verändert mit dem Kochen von Gemüse zu Hause?
Also zu Hause habe ich jetzt tatsächlich auch schon viel ausprobiert. Ideen dazu habe ich häufig aus Restaurants gehabt, also zum Beispiel, wie man Blumenkohl oder auch Sellerie tatsächlich ja sehr ähnlich zu Fleisch auch zubereiten kann, wenn man es im Ofen macht zum Beispiel. Was mir jetzt zuletzt wirklich krass aufgefallen war, ich war vergangene Woche auf einer Reise in Frankreich mit einer Reisegruppe und da war eine Vegetarierin dabei und die bekam komischerweise tatsächlich total ideenlos Beilagen. Und das fand ich tatsächlich schon so merkwürdig, weil ich es hier aus den Restaurants mittlerweile eigentlich standardmäßig kenne, dass es ein gleichmäßiges Angebot in vegetarischen oder eben Fisch-Fleisch-Gerichten gibt. Und das erzählte mir auch ein Koch, es mittlerweile ganz häufig so ist, dass wenn zum Beispiel Paare abends auch zum Beispiel selbst in ein Sterne-Restaurant gehen oder so, ganz häufig einer das konventionelle Menü nimmt mit Fisch und Fleisch und einer das vegetarische, einfach um es auch auszuprobieren, um es mal geschmeckt zu haben. Und ich finde es häufig viel spannender, tatsächlich mal einen Fenchel, einen Blumenkohl, einen Sellerie, der so ganz anders gewürzt ist, ganz anders hergestellt ist, zu probieren, als jetzt ein Steak, was ich halt einfach kenne.
Ja, das kann ich gut verstehen. Ich kann das auch teilen. Du warst ja in Frankreich an der Loire. Ich habe das in Südfrankreich auch erlebt und habe da auch mit Leuten gesprochen, die erzählten einfach, da ist einfach auch dieses Wissen noch gar nicht da. Da ist durchaus Interesse, mehr Gemüse zu machen neben ihrer Entebrust. Aber da ist noch gar nicht, was könnte man da eigentlich machen so. Und deswegen sind diese ganzen Autoren und die Kochbücher oder was jetzt eben auch auf Social Media passiert, eben auch so wichtig, dass das stärker auch bewusster eigentlich gemacht wird. Es gibt sogar eine Plattform, die von mir sehr geschätzt wird, die Milk Street, die eigentlich nur aus dieser Idee heraus gegründet worden ist, dass wir uns eben mehr durch Gemüse und Hülsenfrüchte und so weiter ernähren werden. Und zwar hat der Christopher Kimball die 2016 gegründet. Christopher Kimball ist einer der spannendsten Publizisten in den USA rund um das Thema Food. Das ist seine dritte Gründung gewesen. Und da geht es halt vor allem eben diese Idee dahinter, dass man halt mehr im Grunde den Leuten methodisch auch zeigt, wie sie ganz tolle, gemüsefokussierte Rezepte machen. Du kannst ja immer noch ein Steak oder ein Hühnchenbrust oder was auch immer dazu machen. Das steht dir ja völlig frei. Aber im Grunde, dass es das im Mittelpunkt steht. Ich habe das sogar mal einer Verlag angeboten, für Deutschland zu machen, weil ja einfach die Rahmenbedingungen sich verändern. Aber die sind leider nicht drauf eingestiegen. Ich habe selber immer meine Methode entwickelt, wie ich noch immer was reißen kann, wenn ich halt einfach nicht so viel Zeit habe. Also mein Fokus ist halt auch ganz stark auf kleine Süßchen noch, ne? Also du kannst ja wirklich ganz schnell mit Schmand, frischen Koriander, eine Jalapeno, ein bisschen Zitronensaft, eine wirklich leckere Soße machen, die halt zu jedem Gemüse und Kartoffeln oder wie auch immer, was du machst, steht, oder aus Joghurt-Mayonnaise und ein bisschen Sriracha. Also das ist, finde ich, zum Beispiel bei mir so im Alltag, hat sich völlig verändert, dass ich immer noch irgendwie schnell ein leckeres Süßchen mache und daher auch immer viel mehr frische Kräuter habe, mehr Chilis im Hause habe. Das tut dem eigentlich total gut. Hast du ein vegetarisches oder gemüsefokussiertes Kochbuch, was du toll findest?
Ja, tatsächlich. Du hast eben schon Anna Jones genannt. Das ist für mich immer noch das Buch, so One von ihr habe ich. Und da finde ich auch so toll, dass sie das tatsächlich auch zum Teil nach Gemüse sortiert. Also sie hat sehr viele Rezepte, auch sehr schnell zu machen Rezepte. Habe ich jetzt letztes Wochenende. Ich habe am Wochenende oft den Fall, dass wir mittags noch irgendwas Schnelles machen müssen. Ich habe für abends was geplant, aber mittags kommen dann auch wieder jede Menge hungrige Mäuler hier an. Da hatte sie eine Pasta mit Gurke und Erdnuss. Und das ging auch total schnell. Und es war super, weil ein Freund meines Sohnes vorbeikam, der Vegetarier ist. Und ich konnte halt ganz spontan für den eben auch Pasta machen. Und was sie eben auch hat, sind immer so Doppelseiten, wo sie zu einem Gemüse dann sehr viele schnelle Rezepte hat. Und das finde ich toll, weil das auch so ein bisschen eben dem entspricht. Man guckt in den Kühlschrank, man hat da noch ein paar Möhren liegen oder man hat noch eben einen halben Sellerie. Und dass man dann nicht erstmal alle Kochbücher durchwälzen muss, wo ich jetzt wiederum ein spannendes Rezept dafür finde. Auch da gibt's ja, glaube ich, ganz tolle Verzeichnisse, die man sich anlegen kann. Das macht ja, glaube ich, Sabine, unsere Valentine, ganz toll, dass die tatsächlich ihre ganzen Rezepte so kategorisiert hat, dass sie mit einem Klick ein tolles Sellerie-Rezept da hat. So organisiert bin ich leider nicht. Aber mir hilft dann eben immer Anna Jones. Die schlage ich einfach auf und die hatten wir dann 10 Sellerie-Rezepte, die ganz schnell gehen und dann bin ich schon gerettet.
Ah, das ist interessant, worauf wir auf ein wichtiges Thema kommen, das leider von den Verlagen aus unserer Sicht, glaube ich, ein bisschen vernachlässigt wird, das Thema Register, was Anna Jones sozusagen konzeptionell aufgenommen hat, ne? Dass sie halt im Grunde eine Lebensmittel und daneben halt die Rezepte stellt, weil Register sind unglaublich wichtig, wenn man halt tatsächlich diese Bücher in seinen Alltag nimmt. Und wir stellen leider immer wieder fest, also als die Valentin erzählt mir das immer etwas leid geprüft nach der Rezension von den Kochbüchern, dass die Register einfach nicht so sind, wie sie sein könnten, weil sie sollten im Grunde so sein, dass du schaust in den Kühlschrank und siehst da halt dein Fenchel und du schaust in Kochbücher, dann sollte auch beim Fenchel sollten auch die 3 Rezepte stehen und nicht irgendwie bei F und nicht bei G wie gerösteter Fenchel, weil du da nicht hinkommst mehr, so, ne? Das ist ein Fokus. Ich nenne das ja auch immer ein bisschen Kühlschrank kochen übrigens und das ist etwas so, ich bin ja jetzt schon 54 und koche ja jetzt schon sehr lange, Jahrzehnte sehr intensiv und ich habe eine ganz tolle Erfahrung gemacht, weshalb es sich auch wirklich so lohnt, viel zu kochen. Kochen ist einfach Erfahrung. Eigentlich, dass du in den Kühlschrank schaust, du denkst so, ich weiß nicht, was ich kochen soll. Und dann schaust du in den Kühlschrank und siehst die Dinge und plötzlich macht es klack, klack, klack. Und du siehst die Aromen, die da zusammenkommen und ach, und hier noch ein bisschen Knusper und das und das. Kennst du diesen Effekt?
Absolut. Das ist auch tatsächlich was, was ich bestimmt noch nicht so erfahren mache wie du, aber was eben so ein klassischer Samstagmittag-Move von mir ist, weil ich dann für 2 Gerichte abends planvoll in Kochbücher mir irgendwas überlegt habe und eben diesen Mittagshunger dann wieder nicht eingeplant habe, beziehungsweise auch gar nicht, ich will nicht 2-mal am Tag unbedingt aufwendig kochen, aber es ist noch irgendwas von der Woche übrig und dann eben genau das zu nehmen und da muss ich sagen, da sauge ich im Moment noch wie so ein Schwamm von allen möglichen Seiten auf, sei es, dass ich im Buch eben genau dieses Knusper mal einen schönen Dreh, wie ich eben so knusprige Sachen noch mit reinbekomme, aber auch tatsächlich viel in Restaurants, wenn ich irgendwo essen bin, versuche ich das alles abzuspeichern und dann wirklich freihand so Dinge miteinander zu kombinieren. Das klappt mal gut, mal schlechter, aber dann, wir wissen, meine Familienmitglieder ja auch immer noch, abends gibt's was Ordentliches auch aus dem Kochbuch, wenn das Experiment mal nicht geglückt.
Wie tröstlich. Aber ich finde, dieses Kochen ist doch eigentlich immer sehr gemüsegetrieben, ne? Der Blick in den Zustand. Ich meine, wann hat man da schon 3 Schnitzel liegen, so? Oder, also, ich nicht. Ich kaufe immer gezielt für Fleischgerichte ein, sozusagen. Also, der große Bogen, um nochmal auf das Thema Kochbücher zurückzukommen. Also, es gab ja wirklich Jahre, wo unheimlich viel Gemüse fokussiert Kochbücher sind. Ich zähle dazu auch vegetarisch oder vegan ein. Also für mich ist es gleichbedeutend. Sie haben letztendlich auch diesen Fokus aufs Gemüse eben. Und in diesem Saison sind nicht so viele neue Kochbücher erschienen, aber immerhin ein paar. Und eins muss ich unbedingt erwähnen, weil das ist jetzt, die Rezension ist schon abgeschlossen, die ist noch nicht live, aber ich möchte sie jetzt erwähnen, weil es einfach ein ganz tolles Kochbuch ist. Das Gemüsekochbuch von der Stefanie Hiegmann. Die Stefanie Hiegmann schreibt ja auch für die SZ und hat schon mehrere Kochbücher publiziert. Eine sehr tolle Autorin. Und worauf ich auch nochmal hinweisen wollte, weil es eine Lieblingsautorin von uns ist, das ist die Agnes Prüß mit Hitzefrei vegetarisch für heiße Tage. Also auch jetzt, wenn es losgeht, ist es total schön fotografiert und hat so eine riesen Range an Rezepten, die einfach toll sind. Und auch das Kochbuch Greens and Grains von Ann-Kathrin Weber, auf das wir aber später nochmal zu sprechen kommen.
Ja, ganz genau. Das hören wir gleich schon mal rein, denn das hat tatsächlich schon eine von unseren Valentinen gerade in ihrer Küche liegen. Wir würden aber natürlich auch gerne wissen, was ist eigentlich euer Lieblingsgemüserezept und was sind eure Lieblingsbücher zu dem Thema? Schreibt uns doch gerne podcast@valentinas-kochbuch.de. Und alle Bücher und Rezepte, die wir hier besprochen haben, findet ihr in den Shownotes. Die Rezensionen wie immer kostenlos. Für die Rezepte braucht ihr einen Zeitpass.
Druckfrisch.
Da hat Jacqueline Jennison dieses Mal das Buch Greens and Grains von Ann-Kathrin Weber in ihrer Küche liegen. Ann-Kathrin Weber ist Autorin von zahlreichen Koch- und Backbüchern. Sie entwickelt Rezepte und arbeitet als Foodstylistin. In diesem Buch, das im AT-Verlag erschienen ist, stellt sie besondere Getreidesorten ins Zentrum. Jacqueline, was war dein erster Eindruck vom Buch?
Ja, also als ich auf dieses Buch aufmerksam geworden bin, steckten wir hier noch in diesem doch sehr grauen und regnerischen Frühjahr fest. Und dann hat mich gleich dieses unglaublich ästhetisch in Szene gesetzte Titelbild gecatcht mit dieser schön geschmorten Ofentomate und dieser bunten Getreidenfüllung. Und dann habe ich echt gedacht, ach ja, das wär's, ne, so ein Stück Sommer. Das interessiert dich jetzt einfach und da hat mich das gleich ergriffen, einfach dieses Buch, rein von der Optik. Und dann der Titel, Greens and Grains, da fand ich mal spannend, sich so vegetarischer Küche mal über einen anderen Begleiter zu nähern und nicht immer nur über Region oder Länder. Also man kennt ja immer, ne, spanisch-vegetarisch oder Sizilien-vegetarisch. Aber das dann eben mal über einen Begleiter zu machen, wie jetzt eben Getreide, fand ich dann auch spannend. Und das war dann das, wo ich gedacht habe, ja, damit beschäftigst du dich jetzt mal etwas näher.
Hast du denn auch schon was draus gekocht?
Ja, also sie stellt ja in ihrem Vorwort erstmal so die Getreidesorten so ein bisschen vor und geht dann auch auf diese sogenannten Pseudogetreide ein, die sie auch mit abdeckt in diesem Buch. Das sind dann eben so Sachen wie Buchweizen, Hirse, Quinoa und sowas. Das sind diese sogenannten Getreideähnlichen, wie die auch genannt werden. Und dann natürlich die Klassiker, wie wir die kennen, Emma, Weizen, Dinkel, Hafer, Couscous, sowas alles. Und ich habe mich dann mal für Grünkern entschieden, damit anzufangen, weil ich damit gar nichts gemacht habe bisher und mir das auch nicht so oft begegnet ist. Also man findet ja ganz viel immer Quinoa und Couscous als Begleiter. Das ist ja sehr populär geworden in den letzten Jahren. Und dann bin ich halt mit Grünkern mal eingestiegen und habe dann auch gleich gelernt, dass das unreif geernteter Dinkel ist, also quasi gar nichts Eigenes. Das war mir auch neu. Und der wird dann getrocknet und erhält dadurch so ein ganz würziges, nussiges Aroma. Und das klang natürlich schon mal vielversprechend. Und dann habe ich gemacht die Grünkern-Spinatbuletten.
Und, hat's geschmeckt?
Ja, die waren wirklich fantastisch. Also man musste den Grünkern geschrotet verwenden. Da hatte ich Glück, dass da in meinem Bioladen das auch direkt vor Ort geschrotet werden konnte. Und dann wird das so in Gemüsebrühe, wird er erst gekocht und muss vollständig auskühlen und wird dann eigentlich weiterverarbeitet, fast wie ein also klassische Bulettenteig. So mit Semmelbrösel und halt Gewürzen, Salz, Pfeffer, Sojasauce, Muskat kam da dran und natürlich der Spinat und Petersilie. Das war eine ganz tolle Masse von der Konsistenz her. Man konnte die wunderbar formen und braten. Also da ist nichts auseinandergefallen oder dass man da halt irgendwie Stress in der Pfanne hatte. Und die sind auch wunderbar knusprig geworden und waren sehr vollmundig und aromatisch. Also wir waren echt begeistert.
Sehr schön. Und hast du noch andere auf dem Zettel, andere Rezepte, die du jetzt noch unbedingt ausprobieren möchtest?
Ja, also ich habe dann sogar schon auch weitergekocht mit dem Grünkern, weil da auch gleich von der Autorin Hinweise im Rezept waren, was man dann damit noch alles zaubern kann. Und dann habe ich noch eine Grünkern-Bolognese gemacht und Grünkernbällchen. Die waren dann so ein bisschen orientalisch, so ein bisschen falafelmäßig angehaucht. Und das war beides auch sehr lecker und hat wunderbar funktioniert. Und ich bin jetzt, glaube ich, ein neuer Grünkern-Fan geworden.
Da hat das Buch doch schon was erreicht. Ja, wir sind sehr gespannt, wie dein Urteil dann am Ende ausfallen wird. Das klingt ja schon alles sehr lecker und tatsächlich Neuland, was du da beschritten hast. Wenn ihr das Buch schon habt, schreibt uns doch gern auch eure Lieblingsrezepte daraus. Welche Bücher gerade in Arbeit sind, könnt ihr bei Valentinas auch immer nachschauen. Unter der Rubrik Backstage halten wir euch da immer auf dem Laufenden.
Heute zu Gast.
Wir schauen nicht nur in die Kochbücher selbst, sondern wollen auch mit den Menschen sprechen, die sie machen, verlegen, redigieren und verkaufen. Und ein Thema, was Katharina und ich schon häufiger besprochen haben, ist die Frage, wie übersetzt man eigentlich Kochbücher? Dazu haben wir heute Annika Gemming eingeladen. Sie ist ausgebildete Buchhändlerin, hat in Frankreich und England gelebt und studiert und sich 2016 als Lektorin und Übersetzerin selbstständig gemacht. Herzlich willkommen, Annika.
Vielen Dank, hallo.
Hallo, liebe Annika.
Annika, welches Kochbuch liegt gerade in deiner Küche und welches liegt auf deinem Schreibtisch?
In der Küche steht, weil es recht dick ist, ein neues Brotback-Sauerteig-Buch von DK. Und das habe ich schon letzten Sommer übersetzt. Möchte aber gerne noch mal weiter nachgebacken werden. Aber wenn man es nur rumliegen lässt, dann ist es nicht ganz so präsent, deshalb steht es eher. Und bei mir rumliegen tut jetzt erstmal ein Lektorat zurzeit. Und das ist ein großer international bekannter Autor, der ein neues großes Ding im Herbst veröffentlicht. Also ehrlich gesagt nicht, ob ich es sagen darf, insofern.
Ja. Nein, nein, wir bleiben ganz verschwiegen. Wir freuen uns auf jeden Fall. Annika, wo wir gerade bei dem Brotbackbuch waren, gleich mal da eine der wichtigen Fragen, und zwar die Übersetzung eben von Backbüchern ist ja einer der heiklen Dinge, weil ja die Zutat Mehl in allen Ländern unterschiedlich ist. Wie gehst du sozusagen als Übersetzerin um, wenn so ein Brotbackbuch bei dir als Auftragsarbeit ist mit dem Thema Mehl, gerade jetzt zum Beispiel aus dem Englischen übersetzt oder aus dem Französischen?
Man hat eigentlich im Deutschen mehr oder minder so zwei Varianten. Also entweder fängt man an, dann munter drauf loszumischen, oder man besorgt sich dann eben diese Mehle, die da empfohlen worden sind. Und beides ist aber irgendwie auch beschwerlich. Also ich persönlich, wenn ich dann wirklich auch was nachprobiere, fange dann erstmal an mit dem Mischen, weil ich dann schneller zum Ziel komme. Und dann hat man natürlich auch so ein paar Erfahrungswerte, was so klappen kann, was nicht, was man selber gerne mag. Laut meiner Erfahrung sind dann in den Büchern die Mehle eher hell dann doch noch gehalten im Original. Man kommt aber im Deutschen eher dunkler raus, sozusagen. Da muss man dann mit leben, finde ich jetzt persönlich gar nicht schlecht, ist ja auch gesünder. Aber da, und dann muss man natürlich wieder mit dem Wasser dann jonglieren. Also das ist eigentlich genauso so ein Drahtseilakt, wie manchmal die richtigen Wörter zu finden. Und das ist natürlich auch das Spannende daran.
Das heißt, wenn wir uns die Arbeit einer Kochbuchübersetzerin vorstellen, das ist anders als in der Belletristik, ist es auch eine sehr praktische Arbeit in der Küche. Geht einher sozusagen. Also es gehört eben diese Erfahrung und dazu, und du probierst auch während der Übersetzung Rezepte aus dem Kochbuch aus.
Also ich versuche immer was auszuprobieren, sagen wir es mal so. Wenn das jetzt so ein Riesending ist, dann backe ich auch mal was nach. Aus Karma-Gründen oder wie man es nennen will, versuche ich immer ein oder zwei Sachen generell nachzubacken oder kochen. Das sind dann meistens eher kleinere Sachen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man einmal sich sozusagen so ein Rezept von einem Autor, von einer Autorin vornimmt, dann hat man auch besseren Eindruck, wie sie es gemeint haben. Auch von ihrer Sprache her oder von ihrer Vorgehensweise her. Also ich würde nie populäres Sachbuch, wozu ja das Kochbuch gehört, und die Belletristik vergleichen, aber ich finde, auch wir in unserer Branche haben irgendwie so ein bisschen den Anspruch, jetzt nicht nur alle Verlagsvergaben sozusagen umzusetzen und dadurch die Sprache ja auch von einem Rezept komplett zu verändern, sondern eben auch so ein bisschen reinzufühlen, ah, wie hat das jetzt gemeint oder ah, warum schreibt sie das denn immer so? Und da muss man eben schauen, ob man es nicht doch übernehmen kann, auch wenn das jetzt in der Vorgabe nicht so drin steht.
Gibt es da Länderküchen, die besonders schwer ins Deutsche zu übertragen sind?
Also ich habe meistens eher Schwierigkeiten, wenn dann die Zutaten wirklich sehr exotisch werden, natürlich, ja, weil, also das habe ich jetzt auch nicht dauernd im Kühlschrank stehen oder in der Vorratskammer, und wenn ich es mir mal gekauft habe, dann wird es nicht alle, weil das kann man auch nicht dauernd in der Familienküche anbringen, gell? Also, das wird halt irgendwann schwierig. Insofern ist so, ja, was Asiatisches und so, ja, ich gehe gern ins Restaurant essen und esse dort asiatische Gerichte, aber dann selber das so wirklich authentisch umzusetzen, das würde mir jetzt eher schwerfallen.
Du übersetzt ja aus dem Englischen und Französischen, was ich sehr interessant finde. Du hast ja auch in beiden Ländern gelebt, korrekt. Und gerade mit dem Französischen, das finde ich sehr interessant, weil als ich Valentinas gestartet habe, war auch einer der Gründe einige missliche Erlebnisse mit Kochbüchern, und in dem Fall war es französische Kochbücher. Ich habe mir früher häufig, wenn ich in Frankreich im Sommer war, eben auch, bin ich natürlich in diesen super Buchladen gegangen und habe mir französische Kochbücher. Und eins war dabei, das hieß übersetzt eben das kleine Schwarze sozusagen, und war einfach völlig besonders aufgemacht, eben auch so ein bisschen mit Glamour für zu Hause, abends Freunde einladen und so weiter. Und meine Schwester und ich waren völlig begeistert und wir haben dann daraus gekocht und es war eigentlich ein Flop und so weiter. Und im Laufe der Jahre habe ich festgestellt, die französischen Rezepte tendieren dazu, eine Ungenauigkeit zu haben, worüber, glaube ich, die Franzosen einfach hinwegkochen. Was aber mein Eindruck ist, wenn man das einfach im Deutschen so machen würde, nicht so ganz passt. Wie ist dein Eindruck, wenn die Kochbücher, französische Kochbücher, du hast und ins Deutsche übersetzt?
Also ich würde sagen, dass vielleicht kann man das zur kulturellen Unterschiedlichkeit rechnen. Vielleicht als Beispiel der Joghurtkuchen. Ja, Gâteau, ja, der wird abgemessen mit so einem Joghurtpott in Frankreich. Ja, also das ist so, auch so ein Mittagssnack, das die Kinder manchmal kriegen. Jeder kennt ihn, jeder weiß, wie er geht. Das sind irgendwie 3-4 Griffe und dann ist er fertig, so nach dem Motto. Das geht halt irgendwie in Deutschland nicht. Es gibt es nicht. Also jetzt umgesetzt sozusagen als Becherkuchen irgendwie, dass man das auch mal hier angebracht hat. Das ist auch bestimmt bei Instagram irgendwie auf Deutsch alles zu finden. Aber das ist, glaube ich, geht es darum, auch ein bisschen sozusagen das Gefühl mit zu übersetzen oder halt zu erkennen, wo zu viel Gefühl geblieben ist, als dass man es dann so aus der Hüfte nachkochen könnte. Ob man das jetzt so pauschal sagen kann, für immer und alle französische Kochbücher, würde ich jetzt gar nicht mal so sagen wollen. Aber ich mag auch den Franzosen da gerne nachsagen, dass sie das einfach mit ein bisschen mehr aus dem Handgelenk machen.
Ja, alle, die kochen haben irgendwie, oder sagen wir mal tendenziell, ist da einfach mehr Vorwissen da oder Selbstverständlichkeit des Kochens und eben auch nicht diese ganz Genauigkeit am Ende. Ist ja interessant.
Ein Klassiker, an dem ich im Urlaub oft scheitere, wenn ich einkaufe, sind ja Milchprodukte, die auch, glaube ich, in den Ländern ganz unterschiedlich sind. Wie gehst du da mit der Übersetzung um?
Da muss man vielleicht auch wieder ein bisschen unterscheiden. Es gibt dann eben Verlagswünsche. Also ganz konventionell ist eben, dass man tatsächlich, ja, sowas wie Crème Double oder so, tatsächlich nur mit Sahne ersetzt, was meistens völlig geht. Es ist halt dann eben nicht ganz so fettig und muss ja auch nicht sein. Und meistens funktioniert es auch trotzdem mit der Konsistenz. Aber manchmal blutet mir dann doch das Herz und ich schreibe es halt einfach mal mit rein. Und dann schauen wir mal, was der Verlag so zu sagt. Also ich bin da schon so ein bisschen eher auf der Seite, ich möchte es eigentlich gern den Lesern überlassen, was sie jetzt da entscheiden. Weil die meisten wirklichen Kochbuchsammlerinnen und Sammler und Kochbuchleser, die haben ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür, was jetzt nun geht und was nicht und würden dann schnell über sowas stolpern, wenn die Konsistenz dann eigentlich dann doch nicht gleich stimmt oder dass es dann doch viel besser schmecken könnte, wenn viel mehr Fett und viel mehr Zucker drin wäre. Genau, bei Zucker ist es ähnlich. Also da werden oft eben diese Soft Dark Brown Sugar verwendet und die Vorgabe ist da auch, dass man eben Rohrzucker schreibt. Meistens, erstmal ist die Bezeichnung nicht geschützt, dann kann man da 5000 andere unterschiedliche Zuckerarten drunter verstehen. Manchmal sogar eben auch Zuckerarten, die mit Melasse nachträglich eingefärbt sind. Also deshalb ist das immer so eine Sache, wie formuliere ich es jetzt, was will der Verlag, wie wichtig ist es dann wirklich fürs Buch? Ja, also Zucker ist manchmal auch einfach nur Zucker, wenn man jetzt nicht gerade Baiser-Masse hat. Genau, also man muss da viel abwägen und tatsächlich auch mit dem oder der Verlagsansprechpartnerin da mal drüber sprechen oder man weiß eh schon, wie sie es haben wollen.
Das ist ja nochmal interessant. Also du bekommst einen Anruf vom Verlag, wir haben hier ein Buch, könnten Sie das übersetzen? Wie geht's dann weiter eigentlich?
Also meistens sind es E-Mails, die vom Verlag kommen, weil dann hat man auch länger Zeit zu überlegen. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Und die meisten schreiben dann auch die wichtigen Informationen hin, nämlich Thema, Autor, Zeitrahmen und natürlich Umfang. Der Umfang ist auch wichtig und am besten ist natürlich, man kriegt schon mal so einen Einblick in ein PDF, was jetzt bei einer Lizenz ja gut geht, wenn es eben eine Eigenproduktion ist und ein Lektorat, hat man nur so eine Art Konzept oder Gerüst oder gar nichts. Deshalb sind Lizenzen da immer auch sehr dankbar, finde ich, weil man dann gleich schon sieht, ach, das soll so werden. Ja, also man hat gleich ein Gefühl für das Buch und weiß auch so ein bisschen, wie anspruchsvoll das wird, auch in der Umsetzung. Manchmal hat man dann nicht so gute Überraschungen, aber trotzdem weiß man schon mal so ein bisschen, worauf man sich einlässt. Und natürlich sowieso, wenn der Verfasser oder die Verfasserin da bekannt sind. Genau, das heißt, ich gucke mir genau diese E-Mail, diese erste Information ziemlich genau an. Im Sinne von, kann ich das schaffen? Passt das bei mir rein? Gibt es da irgendwie Probleme? Was wollen die überhaupt? Und so weiter. Und dann, muss ich sagen, fange ich einfach mal an, weil das eigentlich am besten klappt bei mir. Und wenn ich dann so ein paar Rezepte mal habe, so nicht so viele, 5, 10 oder so, dann melde ich mich nochmal beim Verlag meistens und sage, so, wie sieht es denn aus? Also hier kommt jetzt irgendwie dauernd vor, der hat Mehl und vergisst aber das Mehl zum Verarbeiten. Ich würde es jetzt auf jeden Fall reinschreiben. Wir haben aber viel zu wenig Platz. Wie machen wir das denn? So, irgendwie. Oder zum Beispiel, das hatte ich jetzt gerade, Markennamen. Hasst jeder und ist auch meistens wirklich nicht sinnvoll, da irgendwie Heinz Ketchup reinzuschreiben, weil jeder weiß, Ketchup ist Ketchup irgendwie, schmeckt immer ein bisschen anders, hat ein bisschen anderer Zuckergehalt, aber es muss jetzt nicht unbedingt der sein. Manchmal ist es aber so, wie zum Beispiel bei dieser japanischen Mayonnaise von Kewpie, die schmeckt halt auch tatsächlich ein bisschen anders. Also die kann man jetzt, finde ich jedenfalls, nicht wirklich unter Mayonnaise abhaken und schon gar nicht irgendwie, ach, ich mache mir mal selber was. Und insofern wäre ich da dann schon wieder geneigt zu sagen, ach, hier würde ich es ja aber doch drin lassen.
Und wie viel Zeit hast du dann in der Regel so für ein Kochbuch?
Also es hängt vom Umfang ab. Sagen wir mal, es sind 280 Seiten und ich bin sehr glücklich, wenn ich dafür 8 Wochen habe, meistens habe ich nur 6.
Ah, wow.
Du sagtest eben auch, ihr müsst dann an vielen Stellen auch was erklären. Das ist ja auch so dieses Stichwort, wie authentisch bleibt auch ein Rezept. Musst du denn auch manchmal Dinge anpassen im Sinne von, so viel Chilischoten verträgt einfach kein deutscher Gaumen?
Ja, also ich möchte dass beim Lesenden sozusagen liegt diese Verantwortung und ich schreibe dann lieber nach Belieben. Wenn es nicht eh schon da steht, also viele passen da schon so ein bisschen auf, dass sie da sehr offen bleiben in der Formulierung. Also das gefällt mir ganz gern, wenn ihr es schärfer mögt dann oder so, ne? Also, aber das ist oft jetzt auch schon drin, jetzt so in den letzten 1-2 Jahren. Was die Engländer gerne machen, die nehmen gern viel Muskat. ich mag Muskat ganz gern, aber das muss jetzt nicht so viel sein, dass meine Zunge taub wird. Und wenn sie dann irgendwie einen halben Teelöffel Muskat nehmen, dann kann man da anfangen zu überlegen, weil manchmal ist es schon so, also manche nehmen dann explizites Pulver, das ist ja auch nicht, haut nicht ganz so rein wie frisch gerieben, aber trotzdem bin ich da versucht, das jetzt nicht unbedingt auf einen halben Teelöffel oder einen ganzen, hatte ich auch schon öfter. Kommt natürlich auf die Menge von dem Gericht an, aber da kommt dann mal so ein kleines Pepperchen rein und dann, meinst du wirklich? Und das, wie gesagt, muss dann der Verlag schlussendlich entscheiden.
Das ist interessant. Ich hatte auch mal am Anfang in den 90ern ein Buch von Delia Smith, die damals ja auch so eine Königin in England gewesen ist, also Kochbuchautorin, Königin sozusagen. Und dieses ganze Buch, leider aus dem Collection Rolf Heine Verlag, den es ja heute leider nicht mehr gibt, war wirklich voller Senf und Muskat. Es war wirklich so das prägend.
Aber das meine ich ja mit, das muss jetzt der Leser entscheiden. Also ich bin da auch der Meinung, dass die meisten, die dann auch gerne und viele Kochbücher lesen und kaufen, sagen wir erstmal kaufen und dann durchblättern, dass die schon richtig viel Ahnung haben. Vielleicht sogar auch mehr als jetzt die Leute, die es jetzt im Verlag bearbeiten, ganz ehrlich. Aber trotzdem tut man natürlich immer sein Allerbestes, um das eben den Leuten dann sozusagen zu ermöglichen, auch einfacher nachzukochen. Ich kenne auch viele jetzt so über die Communities, die kaufen sich das Original, weil sie es eben nicht vorgekaut haben wollen. Aber ich hoffe, dass trotzdem die Übersetzerarbeit ein bisschen was Gutes bringt. Insofern mache ich da mal weiter.
Absolut. Ich habe schon viele englische Kochbücher mir gekauft und ich stelle fest, ich gucke nicht rein. Ich stoße da an meine Grenzen und genau deine Arbeit brauche ich dann, dass du mir das übersetzt und mir näher bringst und ich das dann kochen kann. Insofern, ja, unbedingt musst du das weitermachen. Insofern, genau. Ja, sind wir auf jeden Fall super gespannt, was du da Geheimnisvolles auf deinem Schreibtisch liegen hast. Das werden wir dann gegen Herbst erfahren. Und wer weiß, vielleicht können wir dann ja auch nochmal miteinander sprechen darüber. Mega cool, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Das war total spannend. Richtig gute Einblicke haben wir da wieder neue bekommen.
Ja, freut mich sehr für die Gelegenheit. Man ist ja immer in so seinem stillen Kämmerchen und ja, auch irgendwie eher allein und dauernd damit beschäftigt, irgendwie in den Computer zu starren. Und vielleicht hat man ja auch so mal Gelegenheit, ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken.
Ja, vielen Dank, liebe Annika. Also ich fand es total schön und deine Arbeit ist wirklich sehr, sehr wichtig, glaube ich, für viele Leute in Deutschland, die wahnsinnig gern kochen.
Ich hoffe.
Das ewige Regal.
Da machen wir jetzt mal wieder ein Gedankenexperiment auf und gehen davon aus, ich habe nur ein Regalbrett in meiner Küche. Welches Buch sollte da auf jeden Fall stehen, Katharina?
Ja, also heute habe ich da einen Vorschlag, der auch auf den Punkt eingeht, dass es auch immer etwas Methodik wichtig ist. Es gibt ja einfach Kochbücher, die eben sehr rezeptorientiert sozusagen sind, die voll ins Praktische geht, aber letztendlich muss man ja auch irgendwie verstehen, was man da eigentlich tut oder auch wissen, was man anders machen kann. Und deswegen gibt es ein Buch, was ich finde, ist einfach ein Knaller gewesen, der auch um die westliche Welt gegangen ist sozusagen und bei jedem stehen sollte. Und das ist Salz, Fett, Säure, Hitze von der Samin Nosrat. Samin Nosrat ist iranischstämmige US-Amerikanerin aus Kalifornien. Sie hat wie ganz, ganz viele tolle US-Autoren, die sehr sendungsbewusst Kochbücher machen, auch bei Alice Waters, beim Chez Panisse gelernt. Und in diesem Buch erklärt sie das Kochen. Ich habe gleich mal eine Seite aufgeschlagen und möchte gerne drei Sätze vorlesen, die so exemplarisch sind. Im Zentrum guten Kochens stehen richtig Entscheidungen und die wichtigsten Entscheidungen, was Hitze angeht, ist, ob Essen langsam bei sanfter Hitze oder schnell bei starker Hitze gegart werden soll. Genau, und das ist so ein Buch, den Samin Nosrat hat eigentlich ein Buch geschaffen, das sozusagen ein Lehrbuch ist der neueren Art. Früher waren ja die Lehrbücher oder viele Bücher, die halt das Wissen über Kochen vermitteln, immer sehr autoritär und mit dem Zeigefinger erhoben, so wo die Pädagogik ja auch herkommt. Und dieses Kochbuch nimmt ein Essens mit auf Samins Reise des Kochenlernens und gleichzeitig ist sie aber auch, und das macht sie immer als Autorin aus, trifft sie mutige, interessante Aussagen. Und das macht beim Lesen wahnsinnig Spaß. Du hast ja das Buch auch, hast du erzählt. Wie ging es dir damit?
Ich liebe dieses Buch. Also es war eins, das schon sehr lange auf meiner Wunschliste stand. Es ist ja auch ein Buch, was man tatsächlich gebraucht im Prinzip gar nicht bekommt. Ich glaube, niemand, der es hat, gibt es wieder her oder wenn nur für den gleichen Preis, den man auch sonst neu zahlt. Und ich habe das im Dezember zum Geburtstag bekommen und war danach am Wochenende in einem Wellness-Hotel. Also eigentlich was, wo man kein Kochbuch mitnimmt. Und ich habe das wirklich den ganzen Nachmittag gelesen, von vorne bis hinten durch wie ein Roman. Und fand es wahnsinnig unterhaltsam. Ich fand es wahnsinnig inspirierend. Ich hatte bei jeder Seite das Gefühl, oh, das musst du ausprobieren sofort. Und ich muss sagen, ich habe unglaublich viel gelernt und ich glaube auch wirklich so Essentielles über Kochen in diesem Buch gelernt. Eben unter anderem Salz als Schlüssel, aber auch Säure. Also Säure, das war mir nicht so bewusst, was für ein Booster das sein kann für ein Gericht, was irgendwie fad schmeckt, wo man irgendwie nicht so richtig weiß, was da noch fehlt. Probier es mit ein paar Tropfen Säure. Und zwar Säure, sagt sie ja, immer im kulturellen Kontext auch. Mach die Säure dran, die zu dieser Küche gehört, sei es eben Zitrone, sei es Essig. Und das ist was, was ich, ja, das war für mich wirklich ein Augenöffner. So banal das klingen mag, mich hat das wirklich nach vorne gebracht.
Ja, total. Ich bin da völlig bei dir. Das Buch ist in jeder Hinsicht ein Augenöffner. Also nicht nur, dass es sozusagen, es hat ja eben diese verschiedenen Ebenen, dass es sich toll liest, dass Samin ein wahnsinnig sympathischer Mensch ist, sondern auch von der Methodik oder von den Wissensvermittlung einfach, ja, ist genau, ist etwas, was bleibt in deinem Kopf und mir geht es genauso. Ich habe selber zum Beispiel aus diesem Kochbuch, hat das sozusagen mein Kochen verändert, was Hähnchen angeht. Also ich lege jetzt meine Hähnchen immer in Buttermilch einen Tag ein. Das führt ja einfach dazu, ich habe auch nochmal die Seite aufgeschlagen, um sie halt original zu zitieren. Buttermilch und Salz funktionieren hier wie eine Lake und machen das Fleisch auf verschiedenen Ebenen zarter. Das enthaltene Wasser bringt zusätzlich Feuchtigkeit, Salz und Säure hindern die Butterrinde daran, beim Garen Flüssigkeit aus dem Fleisch zu pressen. Zudem karamellisieren die Zucker in der Buttermilch und tragen zu einer prachtvoll gebräunten Haut bei. Und genau so ist es. Also das ist wirklich, nie mehr hat man dieses trockene Hähnchen. Ne? Man hat ja nicht immer die gleiche Qualität Hähnchen, kriegt man, aber damit wird es immer fantastisch.
Was man ja auch in dem Zusammenhang nochmal empfehlen kann, ist, sie hat ja eine Netflix-Serie auch zu diesem Buch gemacht. Und auch da, weil du auch sagst, es ist so ein toller Mensch, auch das kann man sich da wirklich nochmal angucken, wie sie unterwegs ist. Und das war was, was ich auch gesehen habe und was mich auf das Buch damals aufmerksam gemacht hat. Das vielleicht auch nochmal als Tipp, das lohnt sich, das anzuschauen.
Ja, in den USA ist sie ja echt ein Megastar und es soll auch seit 2019 ist ein neues Kochbuch angekündigt bei Ten Speed Press, aber What to Cook heißt es, glaube ich, aber es ist leider immer noch nicht erschienen. Der Druck muss auch echt krass sein. Sie hat 700.000 Follower auf Instagram und hat alle Preise bekommen, den James Beard Award und war auch ein Bestseller bei der New York Times. Also wirklich ein Buch, was man haben muss und auch wirklich mit von einer Autorin, die man, ja, die einfach ein toller Mensch ist. Das ist doch immer die beste Kombination.
Auf jeden Fall. Auch dieses Buch haben wir in den Shownotes verlinkt. Schreibt uns doch gern, ohne welches Buch ihr in der Küche verloren wärt, welches ihr immer wieder hervorholt. Und auch zu allen anderen Themen könnt ihr uns natürlich gerne schreiben. podcast@valentinas-kochbuch.de. Ja, das war schon unsere vierte Podcast-Folge. Wir hoffen, ihr habt eine Menge mitgenommen, abonniert, erzählt gern weiter. Ja, vielen Dank dir, Katharina.
Ja, vielen Dank, Maike. Das ist auch heute echt ein schönes Gespräch gewesen.
Ja, dann muss kochen. Ich werde jetzt diesen Chicorée noch aufsetzen, der hier bald dazu kommt.
Definitiv. Und ich freue mich auf unsere nächste und auch letzte Folge für diese Staffel.
Absolut, das Finale das nächste Mal.